Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zur heutigen außerplanmäßigen Tagung des Krisenstabs begrüßen. Danke, dass Sie sich so spontan Zeit genommen haben. Ich darf das Wort an unseren Leiter des Krisenmanagements, Herrn Müller, übergeben.
Vielen Dank, Frau Meier, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Sehr geehrte Frau Innenministerin, mein Name ist Michael Müller und ich bin der behördliche Krisenmanager. Gemeinsam mit meinem Team habe ich einen ausführlichen Lagevortrag zur Unterrichtung heute für Sie vorbereitet, um Sie alle auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen. Zunächst sehen wir hier eine 3D-Darstellung der ersten Schadenstelle im Hafenbereich, wie Sie unschwer erkennen können.
Was ist denn jetzt los?
Jetzt ist offenbar der Strom weg. Entschuldigen Sie bitte, gedulden Sie sich einen Moment. Unsere Notstromaggregate müssten in Kürze anspringen. Also hoffe ich.
Notfalleinsatz. Retten.
Ja, wie eingangs schon so ein bisschen anklingen lassen, geht es heute um Stromausfall? Nein, natürlich nicht. Heute geht es um Krisenmanagement, um Stabsarbeit, um Notfallmanagement, alles, was in diese Sparte fällt. Ja, mir gegenüber die Gabi, Krankenpflegerin und Redakteurin bei Thieme. Und Krankenpflegerin darf man, glaube ich, gar nicht sagen, Gesundheits- und Krankenpflegerin, richtig?
Korrekt, ja.
Ja, ich habe immerhin nicht Schwester gesagt.
Oh, Gott sei Dank. Und mit mir digital verbunden Notfallsanitäter, Praxisanleiter und HEMS-TC, Mike.
Jetzt aber, danke.
Und wichtig für die heutige Folge, du studierst den Master im Krisen- und Notfallmanagement.
Genau, das wird heute noch wichtig, weil darum dreht sich heute ja die Folge so ein bisschen. Mhm. Erstmal vielen Dank an alle, die uns heute wieder eingeschaltet haben, an alle Hörerinnen und Hörer. Abonniert uns, bewertet uns. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Freue mich sehr. Gabi, du hast noch ein bisschen was zu sagen.
Oh, ganz richtig. Also erstmal herzlichen Dank für euer ganzes Feedback. An der Stelle nur zwei ganz kurze Hinweise. Wir haben das natürlich gelesen, was ihr uns zu euren Wünschen zukommen habt lassen. Das versuchen wir in den kommenden Folgen auch zu berücksichtigen.
Da sind ein paar Algorithmen genannt worden zum Beispiel, die wir doch gerne mal beleuchten sollen. Ich versuche das umzusetzen, versprochen. Ich muss aber auch zugeben, dass ich viele dieser Algorithmen halt nicht kenne, weil das halt lokale Algorithmen sind. Ich mir da schwer tue. Mhm. Aber ich werde mal versuchen, mich da ein bisschen breiter aufzustellen. I try it.
Cool. Und dann gab es noch eine Rückmeldung zur Barrierefreiheit. Also Transkripte von unseren Audioformaten, die wir euch zur Verfügung stellen. Und dazu darf ich ganz kurz sagen, dass wir da natürlich bestrebt sind, das umzusetzen. Ja. Und sobald das seitens verschiedenster Anbieter, auf denen ihr uns hören könnt, verfügbar ist, werden wir das auch freischalten und dann könnt ihr auch Transkripte lesen.
Ja, wir tun unser Bestes.
Ja. Ja, dann steigen wir ein in die Folge, oder?
Ja. Sehr gerne. Also heute soll es um Krisenmanagement gehen und da haben wir auch einen Gast, darf ich schon mal teasern. Der kennt sich besser als vermutlich jeder andere und jede andere im Krisenmanagement aus, denn er ist Ausbilder für Krisenmanager, wenn ich das so ganz grob mal sagen darf, aber dazu später mehr. Was ist denn überhaupt eine Krise? Also ich sage ja zum Beispiel öfters mal, wenn man mich kennt, ich krieg die Krise, aber das ist wohl nicht die richtige Definition von Krise. Ich habe mal ChatGPT gefragt, ich bin ja modern unterwegs, und ChatGPT sagt, eine Krise ist eine schwierige, instabile Situation von erheblicher Unsicherheit und Gefahr, die eine dringende und entschiedene Reaktion erfordert, um Schäden zu verhindern. Gabi, erinnert dich das an was?
Ja, ich habe ein ganz konkretes Beispiel, Neujahr. Okay. Also wirklich am 1.1., da kam der Mieter von unter uns zu mir und sagte, Hilfe, hier läuft's über.
Oh.
Und deshalb haben wir an Neujahr, ich sag mal so, ein bisschen was evakuiert, ein bisschen was geputzt.
Ja. Und hattet ihr einen Wasserrohrbruch dann letztlich, oder was war passiert?
Ist sowas Ähnliches, ja. Der Altbau macht's möglich, Abenteuer-Altbau. Wir haben auf jeden Fall den Notdienst da gehabt, nicht nur am 1.1., sondern auch noch danach dreimal. Das war eine sehr dringliche Situation und die hat eine direkte Reaktion erfordert. Und ja, ich habe mich da schon in einer Krise gesehen.
Ja, und das passt ja auch ein bisschen zu der ChatGPT-Definition. Ne? Das ist eine schwierige, instabile Situation mit Gefahr und es können Schäden entstehen, wenn man nicht reagiert und so. Das passt ja schon alles irgendwie. Also ich habe ganz viele Krisen in meinem Leben, wenn ich das mal mir so anschaue. Die wenigsten haben ganz ernste Folgen, aber ich glaube, ja, Krisen sind schon so ein bisschen Alltagsding. Und ist nicht jeder Rettungsdiensteinsatz eine Krise? Das frage ich mich gerade. Also ist nicht jeder Verkehrsunfall, jede Reanimation, jeder Herzinfarkt, ist das nicht auch eine Klein-Klein-Krise? Und jeder Kollaps und jede Fraktur könnte ja auch eine entschiedene Reaktion erfordern, um Schäden zu verhindern. Also darum geht es ja hier in jeder Folge. So gesehen müssen wir das vielleicht einmal im Großen und einmal im Kleinen betrachten. Und deswegen würde ich jetzt ganz gern so einen kurzen Ausflug zur Einsatztaktik machen. Und es muss nicht immer groß sein, es muss nicht immer Manf sein und 20, 30 Verletzte oder so. Viele einsatztaktische Besonderheiten nutzen wir jeden Tag im Individualnotfall. Nur fällt es uns nicht auf. Und jetzt möchte ich so ein bisschen Prüfungswissen hier mit einbauen für die Einsatztaktikprüfung. Die Einsatztaktikprüfung heißt hier in Baden-Württemberg auch Grundlagenprüfung. Okay. Und das lässt schon jetzt erkennen, es geht nicht immer um Flugzeugabsturz. Das ist nicht Grundlagen. Grundlagen Korrekt. Fangen ja viel früher an. Wir beginnen mit dem SSSS. Das ist Scene Safety Support and Situation. Vielleicht kennt man das auch andersrum irgendwie. Aber das ist ein einsatztaktisches Schema, das wir schulisch ganz oft vor jedem Fallbeispiel runterrattern. Und in der Realität ist das natürlich ein bisschen schwieriger. In der Schule zum Beispiel, wenn ich Praxisunterricht mache bei uns an der Rettungsdienstschule, dann fragt mich die Schülerin oder der Schüler vom Fallbeispiel, ist die Einsatzstelle sicher? Und meistens sage ich dann ja. So, das ist in Realität leider so nicht möglich. Ne? Also ich weiß vorher nicht, ob die Einsatzstelle sicher ist. Und ich glaube, wir müssen uns auch mal Gedanken drüber machen. Wir gehen jeden Tag in fremde Wohnungen. Wir wissen nicht, wer da drin ist. Ich will keinen Kollateralverdacht aussprechen. Ja? Aber wir begeben uns ins Unbekannte jeden Tag und das teilweise völlig ungeschützt. Wir wissen nicht, ob da ein Tier hinter der Tür ist oder ein Mensch, der uns am Schluss noch Böses will oder so. Und dafür gibt es Schemata neben dem 4S-Schema, zum Beispiel das ACE-Schema oder 4A-1C-4E-Schema. Das habe ich in der vorherigen Folge auch schon mal kurz erwähnt. Das ist eigentlich ein feuerwehrtaktisches Schema. Das lässt sich aber ganz gut in den Rettungsdienst adaptieren. Und ich persönlich habe dieses Schema damals in meiner schriftlichen Prüfung hingeschrieben. Das hat mir sicherlich ein paar Punkte gebracht. Also ich hatte nie Prüfungseinsicht, aber das kommt auf jeden Fall gut, wenn man das mal hinschreibt. Denn dieses Schema erlaubt es, die Einsatzstelle ein bisschen genauer anzuschauen. Ich gehe es jetzt einfach mal grob durch. Es geht um Atemgifte. Ja, also das ist mal das Erste. Brandrauch, Chlorgas, Wolke im Schwimmbad, was weiß ich. Ja, da gibt es so viele verschiedene Dinge. Bis hin zum CO natürlich oder CO2. Dann die Angstreaktion, die müssen wir wirklich ein bisschen im Hinterkopf behalten, denn die kann zum einen Personen betreffen, ja, wir denken an das große Unglück der Love Parade, das passt heute auch gut zur Folge, da war gar keine tatsächliche Gefahr vor Ort, aber die Angstreaktion hat zu Toten geführt und eine Angstreaktion kann manchmal auch durch Einsatzkräfte erfolgen, zum Beispiel, wenn man im Stress einfach falsch reagiert und das kann jedem und jeder passieren, das ist mir auch schon passiert, dass ich nach dem Einsatz, nach der akuten Belastungssituation mir dachte, um Gottes Willen, Mike, was hast du denn da gemacht? Dann die Ausbreitung, also klar, Feuer kann sich ausbreiten, aber zum Beispiel auch der Verkehrsunfall, da könnte noch jemand reinfahren irgendwie, da könnte noch jemand reinknallen. Dann haben wir atomare Strahlung, das trifft uns jetzt schon extrem selten. Vielleicht sollte man das aber auch im Hinterkopf behalten in Arztpraxen oder Universitätskliniken, Universitäten, da gibt es Röntgengeräte und so weiter, da könnte man mal mit sowas in Kontakt kommen. Das C in der Mitte steht für chemische Stoffe, das lasse ich einfach mal so stehen, das ist ja eine unendliche Bandbreite. Deswegen gibt es auch Fachberater für Chemie zum Beispiel oder Fachberaterinnen für Chemie an vielen Stellen. Das E steht ganz allgemein für Erkrankungen und Verletzungen. Das ist zum Beispiel auch, ich könnte mich beim Verkehrsunfall aufschürfen. Ich könnte auch die Treppe runterfallen beim Patienten oder bei der Patientin zu Hause. Dann haben wir noch ein E, das steht für Explosion. Da vielleicht auch dran denken, dass Rauch durchzünden kann, ne? Also Stichwort Flashover oder Backdraft. Die Feuerwehrler können das besser erklären als ich, aber auch wenn kein Sprengstoff im Spiel ist und keine Gasflaschen, kann eine Explosionsgefahr bestehen. Dann haben wir Elektrizität, da bitte immer dran denken, ja, also das ist ein Risiko, gerade es gibt ein Fallbeispiel bei uns, das wir häufig anwenden, ein Kreislaufstillstand infolge von einem Stromschlag, da muss man natürlich sehr aktiv dran denken, dass da Strom fließt, ne? Und dass das auch für uns gefährlich sein könnte. Und ich möchte noch das Stichwort Oberleitung kurz in den Raum werfen, ne, bei Bahnlinien.
Ja.
Und allgemein bei Bahnlinien, die sind natürlich auch nicht einfach so zu betreten, Oberleitung hin oder her. Also da fahren Züge und da muss von der DB, Deutschen Bahn, Notfallleitstelle das Freigabefax da sein. Und erst dann können wir sicher sein, dass das Gleis gesperrt ist. Und das letzte E ist Einsturz. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, den sogenannten Trümmerschatten zu berechnen. Das sind meistens 1,5 Mal die Gebäudehöhe. Korrigiert mich, wenn das teilweise anders gehandhabt wird. Ich würde allgemein empfehlen, mit dem Rettungswagen dich direkt vorm brennenden Haus zu parken.
Mhm.
Bleiben wir gerne mal weg.
Da haben wir ja auch, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, da haben wir auch gelernt, wir fahren auf das Gebäude zu, wir fahren um das Gebäude herum und wir parken hinter dem Gebäude. So haben wir alle schon mal drei Seiten gesehen, fehlt uns nur noch die vierte Seite. Das hat uns damals unser Gast erklärt.
Ja, richtig. Also das kann auch dramatisch schiefgehen, habe ich selber schon erlebt. Da bin ich nämlich in die Straße gefahren, wo das Feuer gemeldet war, mit dem RTW, war vor der Feuerwehr vor Ort. Und dann habe ich am Ende dieser Straße festgestellt, oh, ja gut, das ist eine Sackgasse. kenne deine Arbeitsumgebung. Ich bin da einfach nicht ortskundig gewesen in dem Stadtviertel. Und dann kam hinter mir die Drehleiter und das LF und weiß Gott was für Feuerwehrautos. Oh no. Und dann war ich da eingeschlossen. Oh no. Also passiert jedem. Ja, kann jedem und jeder passieren, ist keine Schande, aber sollte vermieden werden. Naja. Ich stand dann zum Glück nicht im Weg, ich konnte ein Stück weiter vorfahren, dann war es auch in Ordnung.
Mhm.
Und zu guter Letzt möchte ich, bevor ich dann das Wort auch zeitnah an unseren Gast übergebe, möchte ich mal auch wegbleiben von Mannflagen und dramatischen Großeinsätzen und so. Da haben wir auch schon eine eigene Folge. Da hießen wir noch Obligat, da gab es schon mal was dazu. Und wir haben ja auch diese Sichtungsfolge und so. Nee, ich möchte mal am Beispiel Thoraxschmerz bleiben. Wir sitzen auf der Rettungswache, ja, ich jetzt, eine Azubine und ein Rettungssanitäter und dann geht der Piepser. Und auf dem Piepser steht drauf, Notarzteinsatz, Thoraxschmerz.
Mhm.
Dann ist das ja erstmal der Auftrag von der Rettungsleitstelle, wir sollen da hinfahren und gucken, was da los ist. Das heißt, wir fahren dahin und wir kontrollieren, handelt es sich wirklich um einen Thoraxschmerz oder ist da vielleicht was ganz anderes passiert? Vielleicht ist es auch ein Bandscheibenvorfall oder irgendwas, was die Brustschmerzen auslöst. Also es muss ja nicht immer in Richtung Herz gehen, gibt ja verschiedene Ursachen und verschiedene Differentialdiagnosen. Das heißt, wir kontrollieren erstmal, wir machen eine Erkundung. Und das Wort Erkundung, klar, bringen wir eher so mit Feuer und Unfall und so in Verbindung, aber nichts anderes tun wir, wenn wir ein schnelles ABC machen am Einsatzort. Wir beurteilen den Patienten dann und aus dieser Beurteilung muss ein Entschluss folgen. Das heißt, ich muss mir mal ein praktisches Beispiel überlegen, wir schreiben 12-Kanal-EKG, ich sehe da ein STEMI, ja, also einen akuten Hebungsinfarkt und daraus kommt der Entschluss, wir legen jetzt einen Zugang. Und da würde ich dann einen Befehl formulieren, wie gesagt, das ist jetzt nicht militärisch gemeint, sondern ich würde vielleicht zu meinem Rettungssanitäter oder zu meiner Rettungssanitäterin sagen, entlüft mir doch bitte mal eine Infusion, ich lege jetzt einen Zugang. Mhm. Und das passiert immer wieder im Einsatz, im Individualnotfall. Und was ich hier gerade beschreibe, ist der Führungskreislauf. Und den hat, glaube ich, jede schon mal im Einsatztaktikunterricht kennengelernt. Und da rollen immer die Augen, wenn ich das unterrichte, weil das einfach, das ist so abstrakt. Und ich habe jetzt gerade versucht, das so ein bisschen in den Individualnotfall zu übersetzen, um zu zeigen, das ist gar nicht so abstrakt. Wir machen das jeden Tag. Und dieser Führungskreislauf, der kann auch mal Thema sein in einer mündlichen Prüfung oder so. Kommt natürlich total auf die Prüferin oder den Prüfer an, aber das ist nicht schlecht, wenn man den schon mal gehört hat. Wo steht das alles? In der sogenannten DV-100. Dienstvorschrift 100 und die befasst sich mit der Führung. Und dabei ist es übrigens egal, ob wir die Feuerwehr DV 100 anschauen oder die Rotkreuz DV 100 oder zum Beispiel auch die Polizei DV 100, die ist Verschlusssache, nicht nur für den Dienstgebrauch, also die kann man jetzt nicht im Internet runterladen, aber auch da geht es in der DV 100 um solche Dinge. Und ja, ganz grundsätzlich müssen wir damit aufhören, Einsatztaktik immer als etwas ganz Dramatisches, Großes zu betrachten. Deshalb heißt die Prüfung, wie gesagt, nicht Einsatztaktikprüfung in Baden-Württemberg, sondern bereits seit Anbeginn der Notfallsanitäterin, Notfallsanitäterzeit Grundlagenprüfung. Und es geht hier nicht nur um Mann, es geht ja auch um kleine, vermeintlich harmlose Situationen. Zum Beispiel ein Patient oder eine Patientin, fünfter Stock, Altbau, Wendeltreppe, kann nicht laufen. Wie kriege ich den da runter?
Ja.
Und auch da führen wir als Notfallsanitäterin, Notfallsanitäter, nämlich den Patienten oder die Patientin und unseren Rettungssanitäter oder unsere Rettungssanitäterin. Also wir sind ja Führungskräfte auch im Klein-Klein.
Mhm.
Und wir müssen auch unter Belastung führen. Wir können auch in die Kinderreanimationssituation kommen, wo uns allen die Haare zu Berge stehen. Ich glaube, also jeder, der sagt, das löst keinen Stress bei ihm aus, der lügt. Also das macht für jeden Stress. Das macht auch sicherlich für einen erfahrten Neonatologen Stress. Ja. Und wir müssen auch unter Belastung hervorragend funktionieren. Und da geht es um Resilienz. Und wie vorhin schon angekündigt, habe ich einen Gast gewinnen können für die heutige Folge, der Krisenmanager ausbildet. Und zwar geht es um Professor Dr. Dr. Philipp Merkt. Mit dem habe ich mich getroffen. Das ist mein Professor tatsächlich und Studiengangsleiter. Er ist Professor für Führung und Krisenmanagement in besonderen Einsatzlagen an der Hochschule Fresenius.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, das Interview fand im Stabsraum der Hochschule statt. Und in das Gespräch, würde ich sagen, schalten wir jetzt einfach direkt mal rein. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Wenn man Krisenmanager werden möchte, dann muss man seine eigene Krise durchlebt haben und wissen, wie man im absoluten Stress reagiert. So oder so ähnlich gab es dieses Zitat schon mal bei uns im Hörsaal. Und jetzt sitzt mir der Urheber gegenüber, Professor Dr. Dr. Philipp Merkt. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, erzählen Sie doch mal was zu sich. Wie sind Sie Professor geworden? Wie war Ihr Werdegang?
Ja, mein Werdegang hat ganz einfach angefangen. Eigentlich, wenn man es ehrlich betrachtet, auch von der Hauptschule, kein klassischer Berufseinstieg in die sogenannte Hochschullehre. Ausbildung als chemisch-technischer Assistent, später dann als Kampfstoffmittelaufklärer bei der Bundeswehr mit Teilnahme an internationalen Missionen und später dann mit akademischem Schwerpunkt in der theoretischen Medizin sowie jetzt auch in der Gesundheitsökonomie, wo ich promoviert habe. Und mein Forschungsschwerpunkt ist bis heute noch im Bildungszentrum in der physiologischen und kognitiven Resilienzforschung. Das heißt, uns interessiert tatsächlich, wie funktionieren die Personen unter Stress und vor allen Dingen, was können sie unter Stress leisten und was beeinflusst Stress und wie bekommen wir die Studierenden auch resilienter oder widerstandsfähiger in den besonderen Einsatzlagen. Und da kommen wir eigentlich schon auf die Urfrage hin zurück, dass ich hier die Professur für Führung und Krisenmanagement in besonderen Einsatzlagen begleiten darf.
Genau, wir befinden uns gerade im Lagezentrum hier an der Hochschule Fresenius in Idstein, mitten im wunderschönen Hessen. Und ja, als Kampfstoffmittelaufklärer, habe ich das richtig gesagt, da sind Sie sehr erprobt, was Stress angeht, kann ich mir gut vorstellen bei dieser Jobbezeichnung. Jetzt würde mich interessieren, Krisenmanagement, Riesenthema, was ist eine Krise und also brauchen wir Krisenmanager? Was für Krisen stehen uns denn ins Haus?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich mir so die Zeitleiste angucke von den letzten 10 Jahren, bekommen wir ja gerade jetzt, sage ich mal, schon ein Hoch in diesem Bereich. Wenn man sich mit den Expertinnen und Experten unterhält, war dieses Thema schon immer präsent. Nur ist natürlich das, was jetzt die sozialen Medien daraus machen und dass das Krisenmanagement als solches heute schon auch mit seiner Internationalität und mit dem als Relaisfunktion des Krisenmanagements als selber eine Hochkonjunktur erfährt. Und wenn ich mir überlege, was Krisenmanagement bedeutet, um das nochmal aufs Studium zurückzuführen, ist es einfach die Teilung der Begriffe, also einmal die Krise als solches und das Management und die abgeleiteten Querschnittsbereiche, die das Krisenmanagement betrifft. Ich kann Krisenmanagement zu Hause bei mir in der Familie haben, oder natürlich das Krisenmanagement bei mir auf Arbeit oder natürlich dann auch im Sachbezug im Großschadensfall.
Also von ganz klein, von zu Hause am Küchentisch bis hin zur Bundesregierung. Ja, ich sage immer, das ist ganz interessant, wenn mich jemand fragt, ja, wie hast du dich denn für das Studium Krisenmanagement entschieden, dann sage ich immer, ach, Krisen werden uns nicht ausgehen, ist ein zukunftssicherer Job.
Das ist richtig.
Könnte man unterschreiben.
Ja, also wird jeder unterschreiben,
Also absolut krisensicher, da sind wir schon beim Thema. Was würden Sie denn jetzt so spontan aus dem Bauch raus sagen, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, Herr Professor Merkt, ich möchte gern Krisenmanager werden, was für Charaktereigenschaften brauche ich da, was muss ich mitbringen? Sie machen ja in Ihrem Studium die Studierenden resilienter, ja, das ist ja dort durchaus Ziel, das kann ich bestätigen. Und aber was sollte man mitbringen, wenn man hierher kommt?
Also erstmal, was jede oder jeder mitbringen sollte, ist, sich in eine Richtung bewegen und verändern zu wollen. Also ich vergleiche das immer gerne mit einer Topfpflanze, die schon ein riesen Wurzelwerk geschlagen hat. Und das sind unsere Studierenden, die hier ankommen. Die haben alle schon eine Spezialisierung, kommen aus
einem... Die haben alle auch schon einen Bachelor, richtig?
Genau, genau.
Masterstudiengang.
Und sogar eine Berufsausbildung und sind so profund schon in ihrem Wirkbereich. dass es darum geht, dass sie sich verändern lassen wollen im Sinne ihrer Ansichten im Rahmen des Krisenmanagements. Mhm. Also wir sagen auch immer, wir lernen von den Studierenden genauso viel wie umgedreht. Und um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, das Hauptziel oder das Hauptqualitätsmerkmal, was ein Studierender mitbringen sollte, ist eine hohe Frustrationsgrenze. Mhm. Also diese in verschiedener Art und Weise ausbauen zu können, weil wenn man das jetzt rein jetzt aus der Lehre betrachtet, wollen wir natürlich schon mit den jeweilig einzelnen Studierenden genau diese Themen durchleben. Ne? Und das sage ich immer, ist der Dreiklang, das Selbststehen als Krisenmanager, das Einstehen und auch das Voran oder Vorne stehen als Krisenmanager. Und das umfasst jetzt, ich sage jetzt mal, seine analytische Fähigkeiten, mhm. Sein Sinn für die Gefahr. Ne? Man sagt ja bei der Feuerwehr, wenn ein Einsatz ist, ne, die rennen ins Haus rein und die anderen rennen raus, wenn die Gefahr ist. Ne? Also das heißt auch, sich risikobewusst einschätzen zu können. Ne? Und natürlich auch die Fähigkeit des Aufbau von persönlichen Netzwerken, die man natürlich auch als Krisenmanager benötigt. Und das ist ja auch eins der Ziele im Studium, die Studierenden so nachhaltig und gut zu vernetzen, dass auch dieses Netzwerk funktionieren kann. Ne?
Sie haben ganz am Anfang im ersten Semester mal einen Satz gesagt, das kriege ich wörtlich nicht mehr zusammen, aber ein guter Krisenmanager hat in jedem Land oder zu jedem Problem eigentlich eine Telefonnummer im Handy, die muss er nur anrufen und hat eine Lösung parat.
Genau. Und wenn das Handy nicht funktioniert, dann gegebenenfalls noch als Rückfahrtebene auf einem Stiftzettel mit Papier und Stift, ja, um ins Team rückfragen zu können. Und das ist auch die Wichtigkeit. Als Krisenmanager wird man als Generalist oder als Generalistin ausgebildet. Und das ist auch der Tenor, in der Konstellationsanalyse sich erarbeiten zu können. Also ich habe eine Wissensgrundlage und kann mir im gegebenen Fall dann aneignen oder ad hoc in der Krise, wenn ich es nicht aneignen kann und nicht weiß, wen ich fragen muss. Und dann entsprechend diese Themen und dieses Wissenscluster zusammenzusetzen und aber auch die Fähigkeit zu haben, das im Krisenmanagement auch transportieren zu können über verschiedene Quellen.
Ja, das war jetzt schon eine sehr gute Überleitung. Generalist soll man sein am Ende dieses Studiums. Jetzt haben wir oft behandelt, wie ist es in einer NGO, die im Ausland agiert, als Hilfsorganisation, da fallen mir spontan auch verschiedene ein. Wie ist das als Krisenmanager, was für Aufgaben habe ich da? Wir unterhalten uns viel über behördliches Krisenmanagement, wenn ich da in irgendeinem Bundesamt oder Landesamt arbeite. Jetzt gibt es aber ja auch Unternehmen, die in die Branche einsteigen oder die Krisenmanagerinnen, Krisenmanager suchen. Was für Unternehmen sind das und was für Aufgaben übernimmt ein Krisenmanager in so einem Unternehmen?
Die Krise und das Management als solches im Unternehmen bedarf ja verschiedener Normen und es gibt da ganz klare Richtlinien, wie auch Krisen, zum Beispiel im Business Continuity Management, abgearbeitet und auch in der Prävention vorgehalten und beübt werden oder bis SOPs ausgearbeitet werden. Das ergänzt sich. Also ich sage jetzt einmal aus dem behördlichen und aus dem nicht behördlichen Kontext und jetzt gerade im Betreiber einer kritischen Infrastruktur, Betreiber eines großen Chemiewerks, große Logistikunternehmen, im Bereich für Transport von Mineralöl oder im Bereich der Havarie, Energielieferanten, also alle schon, sage ich mal, die klassisch kritischen Infrastruktur benannten Einrichtungen. Das sind die, wo eigentlich sowieso schon ein permanentes Krisenmanagement vorhalten sollten oder das auch tun. Das bekommt natürlich jetzt nur durch den aktuellen Referentenentwurf oder jetzt dann auch zum Vorschlag des Gesetzes, des Dachkritisgesetzes, einen neuen Aufwind, um das Ganze für alle transparenter darzustellen. Aber ich wage die Annahme zu setzen, dass die Betriebe und auch die großen Unternehmen das auch vorher schon fahren. Ne?
Ja.
Natürlich bekommen sie jetzt durch die Auflagen des Kritis-Dachgesetzes noch mal eine größere, einheitlichere
Rahmenbedingungen, eine Vorgabe entsprechend. Ich muss gerade schmunzeln, ich habe ja mal Bankkaufmann gelernt mit 18, ich habe nach der Ausbildung dann gleich in den Rettungsdienst gewechselt. Bei der Bank damals in München, da hatten wir einen großen Handelssaal. Also es war wie so ein Börsensaal ein bisschen, da hat die Bank ihren eigenen Handel betrieben. Und da war ich damals ganz fasziniert, wir hatten einen ganzen Raum voll mit Notstromaggregaten. Weil mir damals erzählt wurde, wenn dieses komplette Netzwerk hier down geht, wenn der Strom weg ist, dann verlieren wir pro Minute irgendwie so viele Millionen Euro. Also das ist auch Krisenmanagement.
Voll. Wenn man jetzt überlegt, unsere Bachelorstudierenden im Studiengang der hybriden Gefahrenabwehr haben im ersten Semester in unserem begleitenden Fall Harry das Thema Strom und wie entsteht Strom und wie können verschiedene Maßnahmen bei einem Stromausfall wirken. Und da gerade jetzt, was Sie gesagt haben zum Stromausfall, die Kaskadeneffekte, welche daraus resultieren, menschlich sowie auch materiell bei einem Stromausfall, ist gänzlich in vieler Teile gar nicht richtig bedacht. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt überlege, gerade jetzt im Krisenmanagement eines Unternehmens, wenn auf einmal die Server stillstehen oder gewisse Verfahren oder Entscheidungen ausstehen oder Analysen aufbearbeitet werden, schwierig. Und aber auch zu verstehen, dass nicht nur das Notstromaggregat die Hilfe ist, sondern auch, welche Versorgungswege und Einspeisungswege hat dann das Notstromaggregat, wie springt es an, welchen Impuls bekommt das Notstromaggregat und jetzt wieder aufs Krankenhaus zurückzuführen, welche Steckdose muss ich hineinstecken, die jetzt genau mit Notstrom versorgt wird. Und auch unter diesen stromfreien Unterbrechungen USV-Bereich, wer oder wie puffert nachher überhaupt die Anlaufzeit des Notstromaggregats?
Und irgendwann brauche ich Kraftstoff für das Aggregat.
So sieht es nämlich aus. Und das sind jetzt super interessante Fragen, wo man dann jetzt, wenn man jetzt diesen Fall sieht, auch im Kollektiv mit verschiedenen Fachexpertinnen und Experten regeln kann.
Sie haben gerade schon erzählt, es gibt auch einen Bachelorstudiengang Hybride Gefahrenabwehr. Wir sind jetzt im Masterstudiengang, ich aktuell im zweiten Semester. Und das Studium läuft ja nicht ab, wie man sich so ein Hochschulstudium vorstellt. Das ist ja jetzt nicht so, dass einer reinkommt und einfach nur 3 Stunden was erzählt und dann geht er wieder raus, sondern es ist ja schon speziell, wir lernen mit Fällen.
Ja, genau. Die Fälle sind konzipiert, jetzt gerade noch mal ein Beispiel am Bachelorstudiengang. Uns ist wichtig, dass gerade die berufsbegleitenden Studierenden, welche ja durch ihren beruflichen Alltag sehr viel Fachpraxis erleben, das auch mit ins Studium integrieren können. Und mit diesen Fällen begleiten wir sie in die Lehre hinein und vor allen Dingen auch in den wissenschaftlichen Korpus. Das heißt, jetzt wie am Fall Harry gesagt, der Fall Harry befasst sich mit dem flächendeckenden Stromausfall und aber auch mal jetzt als Bachelorand kritisch rückzufragen, jetzt mal ganz salopp gesagt, warum wird denn jetzt eine Kabeltrommel heiß, wenn ich die nicht abrolle? So, und genau diesen Effekt.
Also ja, Kleinigkeiten.
So, ja. Genau. Aber diese Kaskade kann bis hoch gehen, dass wenn die Kabeltrommel zusammenschmort und da die Sicherung rausfliegt, dass das natürlich dann auch auf weitere Effekte eine Auswirkung hat. Mhm. Bis natürlich hin jetzt am Klein-Klein, im Größeren für die untere Katastrophenschutzbehörde, was das kommunale Krisenmanagement betrifft, aus Sicht des Bevölkerungsschutzes, Katastrophenschutzes, wie im Bereich der Verwaltungsstab, so als auch die technische Einsatzleitung zusammenarbeitet. Und das umfasst einen Fall mit den begleitenden Studienmodulen. Und das Ziel ist es, dass der Studierende sich immer wieder zurückfindet mit der methodischen Lehre am Fall und der Dozierende aber auch gleichzeitig das Commitment eingeht, immer zum Fall nah seine Unterrichte vorzubereiten. Und so versuchen wir, für alle beide Seiten ein gleichsames und gleich achtsames Lernen vorzubereiten.
Ja. Ich kann da vielleicht auch ein bisschen von mir selber berichten, dass wir hatten ein rotes Telefon im Hörsaal stehen.
Ja.
Und dann, also das ist war total abgespaced. Und dann klingelt dieses rote Telefon. Und ich weiß noch, wir sind damals hingegangen, total nervös. Und wurden dann ausgefragt zu einer, prekären, ich will jetzt gar nicht so viel verraten, zu einer prekären Situation in unserem, in unserer NGO, in unserem Unternehmen. Mhm. Und im Nachgang, nach dem Auflegen, da weiß ich noch, es war minutenlang mucksmäuschenstill im Hörsaal. Und wir haben uns alle angesehen und haben uns überlegt, haben wir jetzt gerade einen Fehler gemacht? Haben wir jetzt Informationen rausgegeben, die wir nicht hätten rausgehen dürfen? Ja, also das ist schon eine sehr, sehr spezielle Art zu lernen. Und nicht nur im Hörsaal, sondern auch außerhalb. Es gibt ja 2 Lehrgänge, die mit dem Studium eigentlich untrennbar zusammenhängen.
Ja.
18E und 18F, was macht man da? Was ist das?
Genau, die beiden Lehrgänge der 18F, diese sogenannte klassische Einsatzmedizin, den Lehrgang, welchen die Studierenden im Rahmen ihrer fiktiven NGO durchlaufen, ist das Ziel, dass sie in ihrer Eigenschaft in der Gruppenführung, der Zugführung, so als auch im Einsatzbetrieb des Lagezentrums Entscheidungen entsprechend analysieren und diese Entscheidungen zu treffen und dann aber auch im laufenden Übungsbetrieb, also die Übungsteilnehmer, die ja sowieso bei diesem Lehrgang dabei sind, zu kommunizieren und dann aber auch diesen Führungskreislauf aktiv im Feedback zu durchlaufen. Hm. Also das Schöne ist, dass die Studierenden mit externen Weiterbildungsteilnehmern hier in eine sehr realistische Simulation kommen und diese Übung quasi nicht bei Stunde 2 aufhört, sondern diese Übungsteile bis zu 6 Stunden dauern und entsprechend daraus dann gemeinsam ja auch eine Art der Widerstandsfähigkeit erfahren, wie sie es damals vielleicht schon erlebt haben.
Ja.
Gerade jetzt, wenn man das Szenario 1 angeschaut hat, wo dann keine Möglichkeiten der Evakuierung waren, wie kommt man dann zusammen zu einem Konsens, das auch entsprechend durchzuführen in diesem Gastland?
Also ich kann diesen Lehrgang auch nur empfehlen. Wir haben uns gefühlt, als wären wir im Ausland. Ja, wir waren komplett abgeschlossen, abgeschnitten, sage ich mal, von der Zivilisation, obwohl wir uns mitten im Ort befanden. Und dann haben wir da wirklich in einer Riesengruppe, also das waren etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nicht nur Studierende, sondern wie Sie schon sagen, etliche Externe. Ja. Und dann haben wir da auch mal kurz 30 Patientinnen und Patienten versorgt, die als Mime natürlich uns zugebracht wurden. Und ah, da bin ich nicht nur einmal ins Schwitzen geraten, muss ich sagen. Nachts um 3 geweckt worden und so. Also dieser Lehrgang ist sehr zu empfehlen und ich kann nur von mir berichten, nach diesem Lehrgang kennt man sich selber auch ein bisschen mehr.
Und wir als Team des Bildungszentrums lernen dadurch die Studierenden auch besser kennen und natürlich auch, was wir dann nach dem Lehrgang auch in Aufbereitung wieder im Unterricht mit Ihnen gemeinsam analysieren und auch aus der Retrospektive, wir haben jetzt wieder die Konstellationsanalyse, auch aus Sicht der Bedrohung, was gefahren ist, ne? Also die Einsatzmedizin oder natürlich auch das Risiko und die Risikobetrachtung des jeweiligen Einsatzleiterin oder Einsatzleiters oder natürlich auch den rechtlichen Rahmen abzustecken. Was sind überhaupt meine Befugnisse und was leitet sich daraus auch ab? Die Verantwortung für Personal, für meinen Patientin oder Patienten und natürlich dann auch fürs Material. Und das dann nachher auch retrospektiv nachzubetrachten zu können, sehen wir mit unseren Lehrgängen als Hochwert. Um das noch rund zu schließen, im zweiten Semester durchleben ja die Teilnehmer, wenn sie das denn mögen, einen sogenannten HEAT-Lehrgang, Hostile Environment Awareness Training. Da sind sie mit uns 10 Tage unterwegs und beüben genau diese kritischen Punkte, welche in einer Bedrohungslage das Thema Gewalt, Geisellage, Checkpoint, der Kampfmittelfund, das Thema, wie baue ich eine Notunterkunft, Kommunikationsmittel wie das Satellitentelefon, Überwinden von Höhen und Tiefen und natürlich auch die behelfsmäßige Nahrungsmittelzubereitung und natürlich, das was unser Kern ist, das Führen unter Belastung mit einer Gruppe, die ich vielleicht gar nicht kenne, mich von A nach B, zu bewegen oder in dem Fall durchzuschlagen aufgrund eines Ereignisses. Das kann mir auch passieren. Ich habe keinen Sprit mehr und bin mit meiner
In der Pampa irgendwo
unterwegs, habe jetzt 5 Jugendliche mit dabei, betreue da eine Jugendgruppe und muss mich mit denen 5 Kilometer von A nach B durchschlagen. Das ist ja auch schon eine Situation, je nach Lage, die ja auch ins Unendliche eskalieren kann.
Ja,
ne?
Ja, klar. Bei diesen Lehrgängen geht es Ihnen ja auch um die Forschung. Ja? Wir machen einen Master of Science, Sie sind Wissenschaftler. Was kann man denn forschen im Bereich des Krisenmanagements?
Man kann sehr viel forschen und wir haben uns im Schwerpunkt des Bildungszentrums hauptsächlich im Bereich der physischen und kognitiven Forschung, sage ich mal, einen Schwerpunkt erachtet. Und zwar sind wir in der sogenannten Explorationsforschung. Das heißt, wir schauen uns Systeme an und versuchen Testbatterien aufzubauen, welche wir einsetzen in den Lehrgängen oder jetzt in einem Kooperationsforschungsprojekt mit der Deutschen Rettungsflugwacht, das mal ganz kurz skizziert, wo wir Personal von der Luftrettung, also die Crew, der Pilot, der HEMS-TC und das ärztliche Personal beforschen, indem wir verschiedene Parameter abnehmen während bestimmten Einsatzszenarien oder Ruhezeiten. Das ist einmal der Speichel, dann einmal messen wir die Pulsfrequenz und natürlich auch per Fragebogen die sogenannte eigene erlebte Belastungsgrenze, sowie aber auch die Möglichkeit, und das machen wir vor und nach Dienstbeginn, indem wir noch die Sinnesorgane mitmessen, sehen, riechen, fühlen und hören, um gegebenenfalls unter Stress, dass wir es natürlich in Lehrgängen noch besser bemessen können, weil die Sinnesorgane unter Stress verschiedene, sag ich mal, Parameter erfahren von, ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt, was mir einfällt, der klassische Atemschutzeinsatz. Ne? Ich habe eine Maske auf, ich habe einen Helm auf, und mir sind ja verschiedene Sinne dadurch beraubt. Ja, und dadurch werden andere dadurch besser entweder ausgeprägt und oder sie sind einfach schlicht und einfach nicht vorhanden. Und was passiert dadurch mit meinem Stresslevel? So, und nochmal zurückgeführt jetzt auf die Studie von der DRF, ist es uns wichtig zu erleben, wie in dem Fall spezialisiertes Personal genau mit solchen Parametern entsprechend über ihren Alltag sich entwickeln. Mhm. Und vor allen Dingen geht es ja uns darum, die Patientensicherheit in dem Fall zu verbessern, indem wir daraus resultierend Trainings oder auch Empfehlungen für genau solche Berufsgruppen, welche ja die Hörer hier mit Masse sind,
ja, absolut,
die Hörer und Hörerinnen, was es daraus dann geben kann. Das Projekt ist auf 5 Jahre bei uns angelegt. Mhm, also heißt es erstmal jetzt die Explorativphase, das heißt die Messungen, die gerade beschrieben sind, durchzuführen, das nachher auszuwerten und natürlich auch schon mit jetzt schon Trainings, die State of the Art sind, entsprechend zu triangulieren und dann das natürlich auch für die, ja, sag ich mal, Hauptnutzer, die tagtäglich für uns unterwegs sind, in der Luft und auf der Straße, auch zugänglich zu machen. Das ist ja auch wichtig in der Wissenschaft und das versuchen wir im Studium, einen Zugang dazu zu bekommen und das einfach auch für die fachpraktische Berufswelt zu öffnen.
Ja, vielen Dank. Das war ein sehr umfassender Einblick ins Krisenmanagement und ins Studium hier an der Hochschule Fresenius. Vielen Dank, Herr Professor Merkt, der vielleicht einzige Professor, der mit seinen Studierenden in den Wald zieht, wenn man das so sagen kann. Wir wissen es nicht ganz sicher, aber wir gehen davon aus. Vielen Dank fürs Zeitnehmen und bis bald.
Auch an Ihnen, herzlichen Dank.
Tschüss. Ja, das war es jetzt tatsächlich auch schon. Fand es richtig, richtig cool, dass ich den Professor Dr. Dr. Merkt hier gewinnen konnte für so ein Interview. Das ist nicht selbstverständlich, der hat viel zu tun und da bin ich sehr, sehr froh, dass das geklappt hat. Und auch so einen hochkarierten Gast, dass wir den hier begrüßen und anhören durften.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Für mich war das sehr beeindruckend, das alles zu hören. Also Hut ab, auch vor jedem, der sich diesen Trainings auch stellt. Ganz herzlichen Dank nochmal.
Also ich muss auch sagen, ich wusste, bevor ich das Studium angefangen habe und auch den Professor Merck kennengelernt habe, nicht, dass man im Bereich Krisenmanagement forscht. Ne? Also mich hat das eher verwundert, so Master of Science Krisenmanagement, okay. Aber das ist da schon eine gewaltige Bandbreite, die man im Bereich Resilienz erforschen kann. Finde ich sehr, sehr spannend und war sehr, sehr interessant und freut mich, dass das alles geklappt hat. Wir sind dann auch am Ende der heutigen Folge jetzt tatsächlich schon angelangt. Ich hoffe, es hat auch den Leuten, den Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen was gebracht, dass ich am Anfang so Basic-Wissen, Einsatztaktik und Grundlagen vermittelt habe. Da wird es ja noch ein bisschen was Zusätzliches geben in nächster Zeit zum Thema Einsatztaktik, Prüfungswissen.
Mhm. Und an der Stelle, kurz noch bevor wir beenden, haben wir noch einen kurzen Werbepart. Den haben heute aber meine Kolleginnen, die Julia und die Femme, eingesprochen. Wow. Da schalten wir jetzt noch einmal kurz hin und hören den zwei zu.
Jo.
Also das kennt ja jeder. In seiner Ausbildung, da hat man kiloweise Ausbildungsliteratur, die man mit sich rumschleppt. Und wir bei Thieme, wir haben uns gedacht, das geht auch smarter. Femme, was haben wir denn da?
Genau, wir wollen uns tatsächlich auf die digitalen Lösungen fokussieren in der Zukunft. Und da gibt es für den Rettungsdienst und für die Rettungsschule natürlich ganz viele Lösungen. Die eRef als Basis. Das Ganze könnt ihr digital nutzen, vom Smartphone direkt auf dem Rettungswagen könnt ihr euch Unterstützung holen. Das Ganze soll euch natürlich auch in der Ausbildung jeden Tag unterstützen. Und zudem gibt es tatsächlich noch den Prüfungstrainer, wo man sich dann eben auch für den Notfallsanitäter und für den Rettungssanitäter vorbereiten kann.
Und was muss man machen, wenn man möchte, dass die Schule so eine digitale Lösung lizenziert?
Genau, der Einzelwunsch ist natürlich etwas schwierig. Das heißt, wir müssten natürlich die Lizenz über die Schule machen und dann hätte jeder Auszubildende und jeder Dozent den Zugriff auf die Plattform und kann das von überall nutzen.
Und wenn ihr auch an so einer Lösung interessiert seid, dann sprecht mit euren Schulleitungen und kontaktiert uns ganz einfach unter dem Link in den Shownotes.
Alles klar, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Hören heute. Hat mich sehr gefreut, diese Folge. Ich freue mich aber auch schon insgeheim auf die nächste. Da wird es wieder so ein kleines bisschen medizinischer. Und ja, sagt's weiter und abonniert uns und haut gerne noch mehr Feedback raus. Ich freue mich wirklich über die E-Mails. Es sind manchmal auch ganz knackige Nachfragen da. Ja, gefällt mir. Macht mir Spaß. Gerne weiter so.
Es macht unheimlich viel Spaß. Wir lesen alle E-Mails von jedem Rettungssani und jeder Rettungssanitäterin, von Betriebssanitätern, von Ärzten. Wir kriegen mittlerweile so viele Zuschriften. Ganz herzlichen Dank.
Azubis, Notfallsanitäter, Wachleiter. Mm. Wir hatten, glaube ich, jetzt alles schon dabei. Cool. Ja. Gerne weiter so. In diesem Sinne, bis bald und haut rein. Ciao.
Bis dahin. Tschüss.
Diese Folge von Notfalleinsatz retten ist eine Produktion von Thieme aus dem Jahr 2024. Das Skript entstand in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Retten Notfallsanitäter. Autoren und Stimmen: Mike Mann und Gabi Wagner. Schnitt und Sound: Daniel Dünchem.
Notfalleinsatz retten.